wir sind tatsächlich, und das hörst du ja vielleicht öfter, ne, eine Gründungsidee, die wirklich aus unserem eigenen Problem heraus entstanden ist. Also ich persönlich hatte auch ja Mitte letzten Jahres wirklich eine Krise. Also heute kann ich das auch so sagen. Damals konnte ich das noch nicht ganz in Worte fassen. Und zwar war das bei mir klar ausgelöst durch den Job. Ich wusste, meinen damaligen Job wollte ich nicht mehr weitermachen und konnte aber eigentlich auch nicht greifen, was ich will, was mich stört, wo ich hin will und was eigentlich mein Problem ist. Und wenn man so ein unkonkretes Problem hat, ist es natürlich auch schwer, das alleine zu lösen. Das heißt, ich habe mir dann alle möglichen Bücher durchgelesen, Podcasts gehört, irgendwie all das, was man halt so macht. Es war so ein bisschen eine starke Erkenntnis meines eigenen Problems, dass es echt schwer ist, so eine Krise alleine zu lösen. Und der Begriff, und das weiß ich heute dafür, ist Quarter-Life-Crisis. Also sozusagen die Midlife-Crisis nur früher. Und das haben tatsächlich extrem viele junge Menschen, die sich einfach so irgendwann fragen, wofür stehe ich eigentlich?
Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
Hallo und herzlich willkommen zum Facebook-Marketing-Talk Nummer 53. Heute spreche ich mit Sarah Reitz, Co-Founderin von YLab. Nachdem Sarah mehrere Jahre in verschiedenen Unternehmensberatungen gearbeitet hat, entschied sie sich dafür, zusammen mit zwei Freundinnen ein eigenes Unternehmen zu gründen. YLab verfolgt das Ziel, Persönlichkeitsentwicklung zugänglich und wirksam zu machen und Menschen dabei zu unterstützen, ihren individuellen Purpose zu finden. Von Sarah möchte ich heute erfahren, was YLab genau ausmacht und wie sie überhaupt auf die Business-Idee gekommen sind. Welche Rolle Social Media für sie einnimmt, um Menschen auf YLab aufmerksam zu machen und über Persönlichkeitsentwicklung zu informieren. Was ihre Auffassung von Female Entrepreneurship ist, denn gleich drei Gründerinnen findet man heutzutage leider noch zu selten. Und was es mit der Nominierung zum Audience Award der Global Digital Women auf sich hat. Ich wünsche euch einen inspirierenden Facebook Marketing Talk Nummer 53. Hi Sarah, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, total cool und klasse. Du, wir sind ja quasi Partners in Crime. Du hast auch einen Podcast, das sind die Monday Smiles.
Ja,
Lazy Sundays, nee, die Bad Sundays.
In Sunday Blues, sagt man.
Oh, der Sunday Blues, genau. Wegzukämpfen, ja. Dort sprichst du mit verschiedenen Gästinnen darüber, wie man im Job glücklich werden kann. Also das scheint bei dir ein Kernthema zu sein. Aber fangen wir doch mal einfach erstmal über YLab an und den Weg dahin.
Gerne.
Erzähl doch mal ein bisschen was zu YLab. Was macht ihr dort genau?
Ja, super gerne. Also YLab ist ein Unternehmen, was sich zur Mission gemacht hat, Persönlichkeitsentwicklung zugänglich und vor allem effektiv zu machen. Das Ganze ist sozusagen eine digitale Plattform, wo du mit verschiedenen Formaten dich mit dir selbst auseinandersetzen kannst und ja, dabei Zugang zu dir selbst findest, aber auch natürlich deinen Purpose greifbar machen kannst. Das ist ja das Thema, worüber wir heute sprechen, genau.
Und das ist komplett digitalisiert oder habt ihr Human Coaches oder wie funktioniert das?
Genau, wir haben Coaches und wir haben auch ein Format, wo wirklich so die menschliche Begegnung auch im Fokus steht. Also so wie du und ich jetzt hier, das hört der Podcast-Zuhörer jetzt gerade nicht, aber so wie wir uns auch gerade sehen, genau, sieht man sich auch in unseren Gruppenformaten. Das ist super wichtig, so ein Live-Format zu haben, weil du da einfach gemeinsam mit anderen an deiner Persönlichkeit arbeitest, an deiner Entwicklung arbeitest und das sehr, sehr viel effektiver ist, als wenn du das alleine im stillen Kämmerlein machst.
Genau. In der Spitze, das klingt jetzt so nach, hallo, ich bin Jin und neu in der Gruppe.
Ja, es klingt ein bisschen nach Selbsthilfegruppe. Ich weiß, es hat in Deutschland vor allem ein riesiges Stigma, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass die Teilnehmenden von unseren Gruppenprogrammen immer am Ende sagen, ich bin gekommen, weil ich eure Inhalte so spannend fand und am Ende war das Allerbeste das Gruppenformat. Also das hören wir ständig. Es ist ein bisschen traurig, weil wir so viel Mühe in diese Inhalte stecken, aber, aber es ist natürlich Wahnsinn, dass das so gut klappt, ja.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Du hast ja YLab mit Luca und Nicola zusammen gegründet. Woher kennt ihr euch? Wie kam das zustande und wie kommt die Unternehmensidee her?
Ja, sehr gute Fragen. Und zwar, Luca und Nicola sind quasi schon Kolleginnen gewesen. Die waren vorher beide bei einem Venture-Builder, bei der D-Group. Das ist ein Arm von Accenture mittlerweile. Das heißt, die beiden kannten sich gut. Und ich bin tatsächlich über eine gemeinsame Freundin beziehungsweise auch ehemalige Kollegin von mir zu den beiden gekommen und es war so ein bisschen Love at First Sight. Wir haben einen Tag mal Coworking gemacht und wirklich einfach den ganzen Tag nur über die Idee und die Vision von unserem Produkt gesprochen. Und am Ende bin ich irgendwie nach Hause gefahren und dachte, okay, das war jetzt irgendwie too good to be true und musste das nochmal so 2 Tage sacken lassen. Aber danach war es eigentlich klar, okay, wir müssen das machen. Wir haben so eine ähnliche Vorstellung von dem, was wir machen wollen. Ja, und seitdem gibt es YLab und seitdem arbeiten wir da fulltime ran. Im Dezember tatsächlich.
Ja, noch recht frisches Unterfangen. Genau. Sag mal, das ganze Thema Purpose ist ja eine Komponente, Unternehmenskultur ist eine andere Komponente. Wie seid ihr auf das Thema jetzt so spitz mit dem Coaching und dem persönlichen Purpose finden, also im Jobkontext gekommen?
Genau, also das ist eine super Frage. Also wir sind tatsächlich, und das hörst du ja vielleicht öfter, ne, eine Gründungsidee, die wirklich aus unserem eigenen Problem heraus entstanden ist. Also ich persönlich hatte auch Mitte letzten Jahres wirklich eine Krise. Also heute kann ich das auch so sagen. Damals konnte ich das noch nicht ganz in Worte fassen. Und zwar war das bei mir klar ausgelöst durch den Job. Ich wusste, meinen damaligen Job wollte ich nicht mehr weitermachen und konnte aber eigentlich auch nicht greifen, was ich will, was mich stört, wo ich hin will und was eigentlich mein Problem ist. Und wenn man so ein unkonkretes Problem hat, ist es natürlich auch schwer, das alleine zu lösen. Das heißt, ich habe mir dann alle möglichen Bücher durchgelesen, Podcasts gehört, irgendwie all das, was man halt so macht. Ich bin halt auch studierte Psychologin, deswegen dachte ich, wenn ich das nicht alleine rausfinde...
Oh mein Gott, jetzt muss ich vorsichtig sein.
Genau. wer sonst? Also es war so ein bisschen eine starke Erkenntnis meines eigenen Problems, dass es echt schwer ist, so eine Krise alleine zu lösen. Und der Begriff, und das weiß ich heute dafür, ist Quarter-Life-Crisis. Also sozusagen die Midlife-Crisis nur früher. Und das haben tatsächlich extrem viele junge Menschen, die sich einfach so irgendwann fragen, wofür stehe ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin im Leben? Und wenn man das nicht beantworten kann, dann kann das ziemlich unangenehm sich anfühlen. Ja.
Ist das ein neues psychologisches Phänomen, was mit einer bestimmten Generation anfängt? Oder ich höre das zum ersten Mal?
Ja, ist spannend. Ich glaube tatsächlich, dass das, also es ist ein typisches Phänomen von Millennials, ja, auf jeden Fall. Und das Thema ist natürlich auch super bezeichnend, denn ich glaube, Millennials haben wie keine andere Generation zuvor eigentlich die absolute Auswahl, was so den Arbeitsmarkt angeht. Wir sind sehr gut ausgebildet, uns geht es finanziell meistens sehr gut, etc. Aber wie das so schön ist, das macht nicht unbedingt glücklich. Und nicht zu wissen, was einen eigentlich auszeichnet, wo man hin möchte, wofür man steht, das macht halt auf Dauer extrem, ich will nicht sagen unglücklich, weil das so ein pauschaler Begriff ist, aber es löst eine absolute Krise aus und auch so ein bisschen dieses Gefühl von Ohnmacht dem eigenen Leben gegenüber. Ja.
Ich finde es aber spannend, dass ihr dann halt irgendwie auch scheinbar dann recht schnell zueinander gefunden habt und dann so die Kernidee entwickelt habt. Und Absolut. Wie waren die ersten Schritte? Also wie geht man so eine Unternehmung an?
Mhm. Also ich glaube, da gibt es ja verschiedene Philosophien. Wir sind absolut Team einfach machen. Wir haben super, super schnell einfach gesagt, okay, lass uns doch mal gucken, wie vielen Leuten es wirklich so geht. Weil unsere Testbasis zu dem Zeitpunkt war ja, wir erzählen beim Abendessen davon und jeder sagt, oh mein Gott, mir geht's genauso. So, das war der Anfang. Und dann haben wir einfach relativ schnell gesagt, okay, wir bieten jetzt mal was an. Wir bieten kleine Formate an, am Anfang auch sogar noch in größeren Gruppen, mit anderen Inhalten, mit anderen Schwerpunkten etc. Und haben halt super schnell gemerkt, okay, da ist wahnsinnige Resonanz. Die Leute haben echt Lust darauf, die wollen sich damit auseinandersetzen, haben unfassbar viele Fragen dazu. Und so sind wir einfach gestartet, also wirklich super hands-on, ohne genau zu wissen, was jetzt das genaue Zielprodukt werden wird. Und das hat bisher sehr gut geklappt, ja.
Finde ich total cool. Ich glaube, so aktuell bietet ihr verschiedene Coaching-Programme an. Das sind zwei unterschiedliche Coachings. Richtig?
Genau, also das ist erstmal per se ein Format. Also die Gruppe habe ich ja gerade schon so ein bisschen erklärt, ist tatsächlich so ein bisschen kohortenbasiertes Lernen. Das heißt, du bist in kleinen Gruppen, du hast ein festen Curriculum, du hast bestimmte Übungen, die du machst und durchläufst das gemeinsam mit deiner Kohorte. Und das ist halt da, wo auch extrem Bonding stattfindet zwischen den Teilnehmenden. Das ist echt wirklich cool. Und du hast am Anfang so Selbsthilfegruppe in den Raum geworfen. Es ist tatsächlich eher so ein bisschen eine Lerngemeinschaft, würde ich sagen. Und sehr viel Empathie dann immer auch für die anderen. Und das hilft total. Und der Unterschied zu dem, wir haben noch eine Premium-Variante oder eine größere Variante, wo man dann zusätzlich noch Einzelcoaching hat und eben sich one-on-one nochmal zusätzlich mit einzelnen Themen auseinandersetzt. Genau.
Und kannst du das mal für die Zuhörerinnen ein bisschen konkreter beschreiben? Was sind das Klar. für Inhalte? Was ist das für eine Struktur? Wie muss man sich das vorstellen? Also ich habe jetzt ein Bild von einer Kohorte. Man kommt digital zusammen. Das ist gemeinsames Verstehen, viel Empathie im Spiel, das Bonding. Aber was passiert da Inhalt?
Ja. Also du kannst dir so vorstellen, es gibt immer eine Struktur, also sprich, es gibt ein Thema der Session, da können wir auch gerne gleich noch tiefer einsteigen, wenn du möchtest. Und zwar gibt es immer erstmal ein bisschen Input, also wirklich so ganz klassisch, das sind die psychologischen Hintergründe, so funktioniert das etc. Und dann gibt es immer einen praktischen Teil. Das heißt, da wird eine bestimmte Coaching-Übung wirklich durchgeführt. Und dann tauscht man sich darüber aus. Und das kann dann zum Beispiel sein, dass du wirklich teilst, was bei dir in der Übung hochgekommen ist, was dir aufgefallen ist, was für dich das Ergebnis ist. Es kann aber auch sein, dass du eher so auf der Metaebene merkst, okay, mir ist das so schwer gefallen, ich kann mit dieser Übung gar nichts anfangen. Was sagt das eigentlich über mich aus? Und über diese Reaktion auf die Übung kommt man dann ins Gespräch. Und je nachdem, wie tief und persönlich die Leute in der Gruppe gehen wollen, so wird dann auch das Gespräch. Also tendenziell ist es immer so, sobald eine Person ja wirklich sich verletzlich macht und auch mal was sehr, sehr Persönliches teilt, wird das von den anderen erwidert und dann kommen eigentlich die wirklich spannenden Gespräche zustande.
Es ist in der Regel so, dass es eines Icebreakers, so nennen wir das, bedarf. Ja. Ich finde auch, dass immer je mehr Vulnerability in Gesprächen gezeigt wird.
Ja, dass das dann... und das, was du eben gesagt hast, es braucht einen Icebreaker, absolut. Wir haben immer so ein bisschen die Metapher von einem Fitnessstudio. Ne? Also wir sehen generell YLab so ein bisschen als das Fitnessstudio für dein mentales Wohlbefinden im Grunde. Und wenn du bei uns in die Session kommst, gibt es am Anfang immer ein Warm-up, einfach weil oft kommen die Leute gerade aus dem letzten Arbeits-Zoom-Call oder sind gestresst, weil sie im Homeoffice sind und die Familie da ist etc. Und dann brauchst du natürlich kurz, um dich wirklich auch darauf einlassen zu können. Das heißt, es läuft wirklich so ein bisschen ab wie ein Training, wie ein körperliches Training. Du fängst klein an und meistens so gegen Mitte der Session oder eher so auch so im letzten Drittel, da merkt man dann so richtig, dass Leute wirklich bereit sind, sich zu öffnen und dass da wirklich die ganz wichtigen Reflexionen eigentlich stattfinden, genau.
Da kommt das mentale Heavy-Lifting. Genau. Sag mal, ich finde aber dieses mentale Fitness-Center ganz spannenden Vergleich. Ich glaube ja auch, dass man halt bestimmte Dinge auf mentaler Ebene, geistiger Ebene, psychologischer Ebene halt auch wie Muskel trainieren kann. Bin ich absolut von überzeugt von. Aber was sind das denn zum beispielhafte Übungen? Kannst du das vielleicht mal konkretisieren? Also was ist erstmal so eine leichte Hantel?
Also wir steigen immer ein mit einfachen Fragen. Ne? Also es kann sowas sein wie, wenn es um Werte geht, also eine unserer Sessions dreht sich komplett rund um das Thema Werte, dann frage ich ganz gerne am Anfang, wenn du jetzt dir vorstellst, es gibt ja oft in diesen amerikanischen Filmen diese großen Billboards, die so am Straßenrand stehen. Und stellst dir jetzt vor, du hast so ein weißes Billboard und darfst einen Satz da drauf schreiben. Was wäre das? Was würdest du drauf schreiben?
Oh mein Gott, da fange ich jetzt direkt an nachzudenken.
Korrekt, das ist der Effekt, den ich gerne hätte, dass du
das ist die leichte Hantel, ja?
Das ist die leichte Hantel.
Ich finde aber, das ist schon ein ziemliches Schwergewicht. Was ist eine schwere Hantel?
Eine schwere Hantel wird es dann, wenn du wirklich ganz, ganz tief reingehst in die Hintergründe von dem, was dir auffällt bei einer Übung. Also zum Beispiel gleichen wir viel ab mit dem, wie lebst du aktuell, was machst du aktuell, worauf zahlt zum Beispiel deine Zeit viel ein und was ist dir aber eigentlich auf einer abstrakten Ebene wichtig. Also der Klassiker ist, die Leute kommen rein und sagen, ich verbringe 80% meiner wachen Zeit mit Arbeiten. Wenn ich jetzt aber rauszoome, ist mir Arbeit im Verhältnis zu meinen Freunden, meiner Familie, meinen Hobbys, irgendwie anderen Themen noch, die ich im Leben spannend finde, gar nicht so wichtig. Warum gibt es da so ein Mismatch? Warum ist da so eine Lücke zwischen dem, was mir eigentlich wichtig ist und dem, wie ich handle, ne? Und das ist dann wirklich Heavy Lifting, wenn ich dich dann frage, woran könnte das denn liegen?
Ja gut, das wird dann ganzheitlicher, ne? Was sind da für Motive dahinter und so?
Genau.
Aber ich finde, das sind ja, weil du ja meintest, halt irgendwie so dieses Quarter-Life-Crisis.
Quarter-Life-Crisis.
Wäre so ein Millennial-Ding, aber wenn ich solche Fragen hier zur, wie soll ich sagen, Struktur, Balance, Verhältnis aus Arbeit, Familie, Freunden, Job, ne, so. Das sind ja ganz zentrale Fragen, die jeden betreffen. Wer ist denn eure typische Zielgruppe? Habt ihr die Millennials oder habt ihr inzwischen halt auch tatsächlich Non-Quarter-Life-Crisis-Menschen?
Ja, ist eine super Frage. Also wir sind natürlich spitz gestartet, wie man das als Unternehmerin macht. Man braucht eine klare Zielgruppe und die sind eben Millennials, weil wir einfach gut verstehen, wir sind selbst Teil davon. und haben da einfach einen hohen Bedarf einfach gesehen. Aber du hast vollkommen recht, das ist kein Thema, was nur in dieser Generation irgendwie stattfindet, sondern wir merken ganz, ganz stark auf der einen Ebene, wir haben viele Studenten, Studentinnen, die zu uns kommen und sagen, boah, jetzt wo ich irgendwie bald in den Arbeitsmarkt gehe, ich habe die absolut größte Krise, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber auch in die andere Altersrichtung. Wir haben viele Menschen, die kurz vorm Ruhestand stehen oder die vielleicht gerade jemanden verloren haben. Wir haben Leute, die vielleicht gerade Vater oder Mutter geworden sind, die eine Rollenveränderung in ihrem Leben spüren. Also es gibt unzählige Auslöser, die diese Themen plötzlich akuter werden lassen. Und all diese Menschen tun besonders gut daran, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Aber wie gesagt, die große Vision eigentlich, dass das eigentlich zum Tagesgeschäft gehört und dass es nicht mehr komisch ist und eine Krise braucht, bis du dich mit dir selbst auseinandersetzt.
Genau. Okay. Ich glaube, es gibt im Leben halt immer so Triggermomente, die halt dann tatsächlich sich selbst forschen lassen. Die wird auch jeder gehabt haben. Sag mal, das Programm an und für sich, du bist Psychologin, das habe ich verstanden und gelernt. Wie habt ihr das Programm entwickelt? Basiert das auf bestimmten psychologischen Prinzipien, Methoden? Was liegt dem zugrunde?
Ja. Die Grundlagen sind erstmal per se positive Psychologie und Verhaltensveränderungen, also Verhaltenswissenschaften. Das Ganze ist sozusagen eine Mischung aus diesen beiden großen Säulen der Wissenschaft, weil wir halt zum einen sehen, dass diese Coaching-Übungen mithilfe von positiver Psychologie, also alles, was sozusagen darauf setzt, dass du deine Stärken und das, was dir ohnehin leicht fällt, ausbaust, dass das sehr, sehr gut funktioniert, vor allem auch in diesem Gruppenformat. Also es geht bei uns nicht darum, wie in diesem ganzen Selbstoptimierer-Trend jetzt auch noch deine letzte Schwäche irgendwie auszumerzen, sondern es geht eigentlich eher darüber nachzudenken, was macht dich denn jetzt aus? Warum kannst du das besonders gut und wie kannst du das vielleicht noch mehr für dich in deinem Leben einsetzen? So. Also das ist so der eine Grundpfeiler und darauf basieren die meisten Coaching-Übungen. Es ist eine relativ simple Ansichtsweise und aber sehr, sehr powerful, weil du halt eben, du merkst, wie viel du eigentlich zu bieten hast. Und das haben Leute oft vergessen, so, weil wir sehr, auch gerade im Arbeitskontext, ja sehr schwächen- und defizitär orientiert sind.
Ja, oder Imposter-Syndrom, ne?
Genau, ganz viele Leute kommen mit Imposter-Syndrom zu uns und sagen, du, ich weiß nicht, was ich kann. So, ich weiß nicht, was meine Stärken sind. So, ich kann irgendwie nix so richtig gut. Also das höre ich so oft wirklich. Das ist eigentlich erschreckend und das ist natürlich Quatsch. Also
ist
jeder
das ein unterschiedliches Geschlechterbild, das Imposter-Syndrom?
Das ist eine spannende Frage. Also ich kann jetzt eine Vermutung äußern. Ich habe tatsächlich keine Studie dazu. Ich glaube, dass es sehr darauf ankommt, in welchem Umfeld du bist. Ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel, wie ich es war, ich war in der Unternehmensberatung, was ja relativ männerdominiert ist, da ist es sicherlich so, dass Frauen das mehr spüren, weil sie auch einfach quasi in der Minderheit sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das sozusagen jetzt eine stichfeste Aussage ist, aber ich glaube, dass das prinzipiell sehr, sehr viele junge Menschen das empfinden, egal ob Mann oder Frau. Ja.
Und was eure Kundenstruktur betrifft, nach Geschlechtern verteilt, habt ihr mehr Frauen, mehr Männer, gleichermaßen?
Ja, wir haben tatsächlich mehr Frauen. Das ist, glaube ich, auch nicht so eine große Überraschung, weil glaube ich, Frauen tendenziell alles, was Selbstreflexion und auch psychologische Themen so ein bisschen mehr Affinität haben. Aber wir haben durchaus mittlerweile, glaube ich, so 30-40% männliche Teilnehmer. Und das ist auch einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und cool. Also
ich finde es auch cool. Sollte mehr
genau
sein.
Genau, und ich finde, je diverser die Gruppe, desto mehr nimmst du eigentlich auch mit. Also das ist auch Teil von unserem Businessmodell, wenn du so willst. Wir machen ein Matching davor. Also wir überlegen uns ganz genau, wie passt die Gruppe zusammen. Also da spielt sowas rein wie Mann, Frau, aber da spielt auch sowas rein wie Persönlichkeitsformate. Also bevor du bei uns startest, machst du auch einen kleinen Persönlichkeitstest. Du setzt dich einfach mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen auseinander, weil wir vermeiden wollen, dass beispielsweise 6 extrem extrovertierte Menschen aufeinandertreffen und keiner mehr zu Wort kommt. Und da versuchen wir einfach eine große Diversität hinzubekommen. Und je größer wir werden, desto einfacher ist es natürlich, weil du dann mehr Auswahl hast und einfach auch coole Gruppenkonstellationen zusammenstellen kannst, die maximal voneinander profitieren.
Sarah, mir kam als Gedanke natürlich, als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch, kam mir als Gedanke, das müsste eigentlich auch super spannend für Enterprise-Business sein. Also habt ihr Companies, die schon angeklopft haben und sagen halt, ey, wir müssen irgendwie mehr Purpose hier reinbekommen? Oder ist es eher so, dass große Unternehmen denken, oh mein Gott, wenn die Leute ihren Purpose entdecken, ja, dann kündigen die alle hier?
Ist eine super, super gute Frage. Also ich muss in zwei Teilen antworten. Also unser Fokus ist es tatsächlich aktuell noch nicht, weil wir einfach sagen, wir wollen uns erstmal darauf fokussieren, jetzt im B2C-Markt irgendwie die Leute gut in das Programm zu bekommen und das hoch zu skalieren. Aber absolut, dass Unternehmen das spannend finden und auch auf uns zugekommen sind. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass das kein Produkt ist. Und das ist oft der Irrglaube tatsächlich, dass du deinen Purpose entdeckst und dann, weiß ich nicht, mit deinem Partner
ein Kilo beendest. Purpose. Ich kaufe ein Kilo Purpose.
Ja, beziehungsweise auch, dass Purpose immer sehr gleichgesetzt wird mit, ich mache jetzt nur noch Charity-Arbeit oder ich wandere jetzt aus und kündige meinen Corporate-Job und ich muss jetzt meinen Partner verlassen und irgendwie mein Leben auf den Kopf stellen. So ist es tatsächlich nicht. Also Purpose bedeutet ganz oft auch einfach nur, mit mehr Achtsamkeit und mehr Bedacht durch das eigene Leben zu gehen, kleine Entscheidungen anders zu treffen, bewusster zu treffen und für die Dinge Raum zu schaffen, die dir was bedeuten. So. Und deshalb, glaube ich, ist auch diese Angst, dass wenn ich jetzt in Unternehmen mehr individuellen Purpose reinbringe und Leute ermutige, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, dass dann alle ihren Job kündigen, das ist, will ich ganz, ganz, ganz stark in Frage stellen. Ich glaube tatsächlich eher, dass das super spannend sein könnte, im Arbeitskontext da auch einfach zu sagen, wie gehen wir denn auch als Team mit dieser Frage um? So individuelle Bedürfnisse versus Team und Produktivität. Ne? Das ist ja in allen großen Unternehmen definitiv irgendwie ein Thema.
Ich glaube, das ist halt speziell, wenn man halt sich mit dem Thema New Work beschäftigt. Ne? Ein stark gefragtes Thema. Ich glaube, so grundsätzlich geht es ja auch in diese Richtung Strength-Based Management und
nicht gegen die, ja. Ja, es ist total schön zu sehen, dass sich da so viel tut. Also das stimmt uns auch total optimistisch. Ich glaube, dass so eine Bewegung aber trotzdem immer erstmal aus der individuellen Motivation herauskommen sollte. Ne? Also dass erstmal das Individuum verstehen muss, es ist auch gut und wichtig, wenn ich so einen gewissen gesunden Egoismus, nenne ich es immer, habe und mich und meine Prioritäten auch verteidige gegenüber Familie und Freunde, aber auch dem Arbeitgeber. Ne? Und dann funktioniere ich gut, dann bin ich auch produktiv und leistungsfähig, aber es muss einfach gewisse Grenzen da auch geben.
Hm. Total cool. Du sag mal, in der Beschreibung von Y-Lab wird erwähnt, dass man den individuellen Purpose findet und danach lebt. Und dazu arbeitet ihr mit Purpose Coaches. Das habe ich auch verstanden mit diesen Kohorten. Und dabei entwickelt ihr Purpose Statements. Was sind so typische Purpose Statements, mit denen halt dann Kandidatinnen, Teilnehmerinnen aus so einer Kohortensitzung rausgehen?
Ja, super, super Frage. Das ist auch immer, das wird immer gefragt. Wir führen ja am Anfang immer persönliche Gespräche mit unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Das Purpose Statement ist im Prinzip am Ende deines Programms das Ergebnis und sozusagen das, was du erntest von der ganzen Reflexionsreise, die du quasi durchlaufen bist. Und zwar ist es relativ simpel. Es besteht aus zwei Teilen. Deinem persönlichen Beitrag, also dem, was du tust, und der Wirkung, die du haben möchtest. Also es ist eigentlich ein zweiteiliger Satz und der ist natürlich aber nicht so einfach zu formulieren, weil du natürlich denkst, okay, das ist jetzt mein individueller Purpose, da muss ich mich als Menschen in einen Satz packen. Das ist natürlich irgendwie eine Mammutaufgabe erstmal. Aber dadurch, dass du ja davor 6 Wochen ganz intensiv dich mit dir selbst auseinandergesetzt hast, ist es am Ende eigentlich wie so eine kleine Party, sagen wir immer, wo dann eigentlich nur noch das geerntet werden muss, was die ganze Zeit schon gewachsen ist. Und das ist super cool.
Ja. Eine Mental Health Party mit ganz vielen Handeln und geistigen Klimmzügen. Okay. Wir machen gleich auch ein Experiment. Und bevor ich in so einen kleinen Selbstversuch reingehe, hier mein eigenes Purpose Statement herauszufinden, möchte ich mit Sarah natürlich auch nochmal über Social Media Strategie und Female Entrepreneurship und so weiter und so fort sprechen. Ja, aber kurz mein sogenannter Mid-Roll, Werbung in eigener Sache. Bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu diesem Podcast schreibt uns auch gern per E-Mail an das facebookupdate@fb.com. Ich wiederhole, das Facebook-Update, alles in einem Wort, @fb.com. Und wenn euch der heutige Talk und auch die anderen Talks gefallen haben, dann abonniert natürlich gerne unseren Kanal und lasst uns auch mal eine Bewertung auf iTunes da. So, bevor wir jetzt, Sarah, hier in meinen persönlichen Purpose-Strip reingehen, was ist denn, wenn ich fragen darf, dein persönlicher Purpose?
Ich habe schon vermutet, dass diese Frage kommt und habe mir eben 5 Minuten vor dem Podcast überlegt, mache ich das jetzt, sage ich das jetzt?
Du hast dich vorbereitet.
Genau, natürlich. Und ich habe mich dann entschieden, so im Sinne von Vulnerability, dass ich den jetzt auch einfach vorlese. Das ist wirklich sehr, sehr persönlich. Also du musst dir jetzt vorstellen, das ist quasi ich in einem Satz. Und das, aber ich sage es jetzt einfach. Und das ist tatsächlich auf Englisch, weil wir das Programm am Anfang auf Englisch entwickelt haben. Das heißt, ich habe mein Statement auch auf Englisch formuliert. Okay, ready? To create a heartbeat so that others connect with themselves and grow stronger. Das ist alles.
Sehr, sehr schön. Ich finde das sehr konkret und sehr, sehr schön. Short and sweet und sehr, sehr klar. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dann hast du aber auch tatsächlich irgendwie, ich sag mal, das Business Model, den Job gefunden, der dich wirklich dann halt auch inspiriert und antreibt, ne?
Ja, ich hoffe. Ich hoffe, ja, dass
das mit dem Beat
gut trifft. Ja.
Ja, das war total cool. So, wie würde denn die Purpose-Findung im Coaching ablaufen? Welche Schritte müsste ich durchlaufen, um meinen Purpose zu finden und zu definieren?
Ja, also ich muss dich enttäuschen, wir schaffen das wahrscheinlich heute nicht ganz. Das wäre ja auch schlechte Werbung, wenn ich jetzt hier in 10 Minuten mit dir deinen Purpose entwickeln kann und unser Programm irgendwie sechs Wochen dauert.
Ich bin mentaler Heavylifter.
Okay.
Ich gebe beim Bett, ich gebe alles.
Verstehe. Im Grunde ist es so, also du kannst unsere thematischen Schwerpunkte in 2 Kategorien einteilen. Das eine ist sogenannte Introspection oder Selbstwahrnehmung. Also alles, was darum sich dreht, wie nimmst du dich selbst wahr? Was ist dir wichtig? Was sind deine Stärken? Was sind deine Werte? Was hast du aber auch schon für Erfahrungen in deinem bisherigen Leben gemacht? Also was waren so die Highlights, aber auch die absoluten Herausforderungen, Tiefpunkte etc.? Und wenn du diese ganzen Puzzleteile nimmst, kommt einiges zusammen. Also du hast dann wie so ein kleines Sammelsurium und hast ganz viel über dich gelernt, bist da wirklich nochmal tiefer gegangen. Und
das sind eine ganze Menge Puzzleteile bei mir.
Ich bin mir sicher, das ist bei den meisten Menschen so. Also es ist tatsächlich so, ich sage immer, man sagt, ich kenne mich gut, ich lebe jetzt x Jahre mit mir als Mensch, wer kennt mich besser als ich selbst, ne? Aber die meisten Menschen kennen sich in einer, ich will nicht sagen oberflächlichen Ebene, aber man bleibt auf einem gewissen Level, weil es einfach oft im Alltag alles, was ein bisschen tiefer geht, einfach nicht so einen Raum bekommt. Und das ist dann häufig ganz spannend, wenn Leute dann zum ersten Mal so ein bisschen tiefer graben, ein bisschen mehr hingucken. Und wenn du dann diesen Teil erledigt hast, das sind so die ersten 4 Sessions, dann machst du was ganz Spannendes. Dann drehst du dich nämlich wieder nach außen und kümmerst dich um externe Wahrnehmung. Also gehst wirklich mit einem konzipierten Fragebogen von uns in dein Umfeld, fragst Freunde, Familie, Kollegen etc. wirklich nach Feedback. Und das ist super spannend, weil da kommen manchmal nochmal Sachen hoch, die man so selbst nicht auf der Platte hat. Also das ist auch sehr positiv wieder, ne? Also wir fragen jetzt nicht so, was ist meine schlimmste Marotte oder sowas, aber auch da, manchmal denkst du, meine stärkste Eigenschaft ist, dass ich super empathisch bin, und dann kommt aber bei anderen hoch, nee, ich finde dich eigentlich total lustig oder sowas. Also so, da kommen einfach nochmal so andere Puzzleteile dazu. Und das ist eine ganz gute Ergänzung zu dem, was du halt in den ersten 4 Wochen gemacht hast. Und dann nimmst du das wiederum alles und machst dann in der letzten Session, das ist sozusagen unsere Purpose Statement Session, also du versuchst dann alles in einen Satz zu formulieren und auch nochmal mit den Gruppenmitgliedern, die dich jetzt auch ganz gut kennengelernt haben über die letzte Zeit, wirklich einfach die Essenz in einen Satz zu verpacken. Genau.
Das finde ich spannend. Mal jetzt der Schritt weg von der Kohorte oder von Individuum zu Organisationen, weil das ist ja am Ende des letzten Tages, also am Ende des Tages wollt ihr Leute dahin bringen, mehr Purpose in ihrem Job zu finden oder auch
in ihrem Leben tatsächlich, im Job, genau. Und vor allem auch zu verstehen, dass diese Art von Arbeit, also alles, was, das ist ja ein Teil des Purpose, aber es geht generell ja auch um Wachstum, um Persönlichkeitsentwicklung, dass das eben eigentlich lebenslange Arbeit ist oder lebenslang, ich will es gar nicht Arbeit nennen, sondern ein lebenslanger Prozess, der auch ziemlich viel Spaß machen kann. Und deshalb wollen wir eigentlich dahin, dass wir Menschen langfristig begleiten, ne? Nicht nur 6 Wochen, sondern eben so ein bisschen so der digitale Begleiter werden, der dich immer mal wieder erinnert an die Dinge, die du dir vielleicht vorgenommen hast, an Dinge, die dir wichtig sind, aber auch mit dir selbst einfach zu connecten und mal zu überlegen, wie es dir eigentlich gerade geht. Das geht auch oft unter, genau.
Ich würde gerne mal aus deiner Perspektive und deiner Erfahrungswerten, weil du hast selber gesagt, du hast irgendwie unangenehme Erfahrungen gesammelt und hast gemerkt, dass irgendwas halt in Schräglage ist und bist dadurch ja auf deinem Purpose und auf die Geschäftsidee gekommen. Zum Thema Corporate Culture und New Work, was sind denn die Dinge, die am meisten falsch gemacht werden?
Puh. Die Dinge, die am meisten falsch gemacht werden. Also ich glaube, dass es eine Herausforderung ist und die ist, die wird immer da sein, aber ich glaube, es ist eine Wahl, wie man damit umgeht, die Rolle von Individuen in großen Organisationen. Ne? Also eine große Organisation zu steuern, ist wahnsinnig herausfordernd, keine Frage. Aber oftmals wird, glaube ich, so sehr über Regeln top-down versucht zu steuern und versucht, Kontrolle auszuüben. Und aus meiner Sicht funktioniert das meistens nicht so gut. Und man würde sehr viel besser daran tun, wenn man diesen individuellen Unterschieden mehr Raum geben würde. Weil die Menschen haben unfassbare Stärken. Und wenn du die zum Einsatz bringen kannst, indem du Leuten ja einfach mehr Freiraum gibst, sich zu entwickeln, dann kann jemand, der beispielsweise für eine Marketingrolle eingestellt wurde, vielleicht dann perspektivisch in einer anderen Abteilung landen, aber viel besser performen, weil es einfach zur Person besser passt und auch ihr mehr liegt. So. Also ich glaube, Flexibilität und mehr Freiraum schaffen für individuelle...
Auch Diversität, ne?
Ja, absolut.
Für verschiedene Erfahrungsbackgrounds, für verschiedene Stärken. Ja. Total cool. Vielen Dank für diese Gedanken. Ich würde einmal so ein bisschen von den Programmen, von eurem Angebot, von den Inhalten mal Richtung Marketing gehen. Nutzung von Social Media, ist das ein Thema bei euch? Wie macht ihr auf das Angebot aufmerksam? Wie habt ihr das ganze Business aufgebaut?
Ja, definitiv. Wir müssen ja erstmal uns Gehör verschaffen, dass es uns gibt, klar.
Monday Smile.
Monday Smiles. Das war tatsächlich ganz spannend vielleicht noch. Der Podcast, der war bevor es YLab gab. Und das heißt, da war ich schon so in dieser Themenfindung. Und den gibt es auch immer noch. Und ich finde es auch total schön, dass es den noch gibt. Also weil der mir so ein bisschen auch geholfen hat, da so mein Thema zu finden. Also es ist auch irgendwie ein Experiment erstmal gewesen. Und hat da auch mir viel geholfen. Aber zurück zu Social Media. Auf jeden Fall, wir nutzen das ganz, ganz stark. Und ist tatsächlich auch meine ganz persönliche Rolle, weil ich ja viel die Inhalte von uns mache. Also deshalb ist das eine riesen Aufgabe für mich, sowas Komplexes, ne, also psychologische Inhalte, auf schnelllebige soziale Kanäle auszuspielen. Das funktioniert ja nicht so gut wie Bikini-Fotos oder so, ne? Dass man dann irgendwie mit Wissenschaft um die Ecke kommt. Aber tatsächlich, genau, LinkedIn und Instagram sind da unsere größten Kanäle. Einfach erstmal deshalb, weil da sich unsere Hauptzielgruppe, nämlich die Millennials, am meisten tummeln. Und wir versuchen da natürlich erstmal deren Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir versuchen natürlich auch auf unser Produktangebot aufmerksam zu machen. Aber das große Ziel und auch, glaube ich, das, wo wir langfristig Mehrwert bieten wollen, einfach ist, dass in dieser schnelllebigen Social-Media-Welt wir in dieser viersekündigen Aufmerksamkeitsspanne, die man da ja teilweise nur hat, Leuten etwas mitgeben kann. Ne? Also sei es so eine Frage, wie ich dir gerade am Anfang gestellt habe, so eine spannende Frage, die zum Reflektieren anregt, oder irgendeinen coolen Fact, den du nicht wusstest über deine eigene Psyche. Wenn ich in dieser kurzen Zeit es schaffe, dass Leute kurz hängen bleiben und kurz
überlegen. Was ist das für ein cooler Fact? Gib mir ein Beispiel. Also Billboard of Your Life, das habe ich verstanden.
Ja, ja. Es gibt also ganz, ganz viele Sachen. Also zum Beispiel, weil du auch gerade Imposter Syndrome genannt hast oder auch Prokrastination. Also ganz viele Inhalte gehen darum, um die Hintergründe, warum wir unsicher sind als Menschen. Vor allem, wenn wir hohe Ansprüche an uns selbst haben. Und alleine so eine Statistik, wie das 80% aller Menschen in der Millennial-Kohorte oder Generation irgendwann eine Quarter-Life-Crisis haben. Das sind so Fakten, das ist wahnsinnig viel.
Das ist sehr viel.
Genau, und regt halt zum Nachdenken an, so warum ist das so? Und vor allem hat es aber hoffentlich auch den Nebeneffekt, dass du dich nicht so alleine fühlst. Weil oftmals ist ja sowas wie Imposter-Syndrom oder eben so eine Krise zu haben, fühlt sich unfassbar einsam und isoliert an, weil man denkt, oh Gott, ich bin die einzige Person auf diesem Planeten, die damit zu kämpfen hat. Und dann realisiert man, nein, das ist wirklich ein großes, großes Problem. Und das muss mich nicht irgendwie isolieren, sondern ich kann das nutzen und kann mich da auch mit anderen Leuten verbinden. Und das kann dann auch gar nicht mehr so schlimm sein. Genau.
Total cool. Ich habe eine Frage mal, wie das mit euch als drei Gründerinnen funktioniert. Habt ihr eine bestimmte Aufgabenteilung? Wie geht ihr da vor?
Ja, Dreier-Teams sind ja gar nicht so leicht, ne? Im Gründungskontext. Bei uns ist es tatsächlich so, wir haben uns am Anfang ganz viel Freiraum gelassen und haben ganz bewusst keine fixen Rollen definiert. Also so entlang der Philosophie, die ich gerade ja auch so ein bisschen angeteasert habe, ist, ich glaube, es ist sehr wichtig, sich da auszuprobieren, sich da nicht zu fest, so früh auch festzufahren und zu sagen, man experimentiert, man guckt, was jede einzelne Person auch gut kann, wo sie irgendwie drin aufgeht, wo sie neue Ideen hat etc. Das haben wir ganz viel gemacht. Mittlerweile ist es natürlich so, wir haben verschiedene Verantwortlichkeitsbereiche, es funktioniert ja auch sonst gar nicht und nicht alles kann immer nur Spaß machen so. Aber genau, wir haben da am Anfang viel ausprobiert und haben jetzt einfach so ein bisschen stärkenorientiert geguckt, was gute Felder sind, wie das funktioniert. Und so mache ich zum Beispiel, weil ich den Hintergrund habe, natürlich die psychologischen Inhalte, aber auch eben zum Beispiel Marketing, weil mir das Spaß macht, weil ich es ein cooles Lernfeld finde und weil es genau mir einfach irgendwie... weil es ein Feld ist, wo ich mich auch entwickeln möchte, genau.
Das ist super, dass ihr da so, wie sagen, mit einer gewissen Offenheit, ohne wirkliches Konzept erstmal reingegangen seid und über das Doing dann quasi zu euren Stärken gefunden habt, ne?
Ja.
Ja. Was sind denn so die nächsten unternehmerischen Schritte? Wollt ihr expandieren? Ist das skalierbar oder habt ihr andere Ideen?
Ja, absolut. Wir haben große Ambitionen. Wir wollen klar auf jeden Fall wachsen. Wir wollen unser Team wachsen. Wir merken, dass wir da zu dritt irgendwie oder zu fünft sind wir mittlerweile nicht vorankommen, so schnell wie wir das wollen. Also da ist ja auch einfach schön zu sehen, dass da so eine große Nachfrage ist. Das heißt, wir sind gerade in einer ganz krassen Wachstumsphase. Wird auch bis Jahresende, glaube ich, da noch einiges passieren. Ich glaube, das erste Coole wäre zum Beispiel jetzt mal wirklich kleine Teams einstellen zu können und auch ein eigenes Office zu haben. Wir sind ja so eine Corona-Gründung. Das heißt, wir haben immer aus unseren Wohnzimmern gearbeitet und es wäre für uns schon echt richtig cool, wenn man dann mal irgendwann zur Arbeit radeln kann und kann da irgendwie ein kleines Office haben. Genau, auf jeden Fall. Und was so inhaltlich das Ganze angeht, ne, du hast gerade gesagt, wir haben zwei Programme aktuell, da passiert auch ganz viel, das wird sich, also die Produktpalette wird sich stark erweitern, aber auch so die Art des Offerings. Also ich habe ja gesagt, wir wollen sehr, sehr viel langfristiger eben der Begleiter sein, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, und da wird es dann auch ein digitales Angebot geben, genau.
Spannend, da werden wir am Ball bleiben, ja, und ja, ganz gespannt verfolgen, wie sich das Programmangebot entwickelt. Ja. Du sag mal, der GDW, der Global Digital Women Award, dort seid ihr nominiert für die Kategorie Entrepreneurship im Kontext von GDW und dem Digital Female Leader Award.
Genau.
So, kannst du darüber mal
ganz erzählen? Viele Worte, ja. Genau, ja, der Award ist total cool. Und zwar ist das, also Global Digital Women ist ja eine Initiative gegründet von Tijen Unaran. Also sie hat sich ganz stark und früher schon dafür eingesetzt, dass Frauen mehr Sichtbarkeit auch vor allem in diesem digitalen Space eigentlich brauchen. Und das ist sozusagen die Initiative. Und dieser Award wird, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange schon, sechs Jahre wahrscheinlich schon, jährlich verliehen und ganz viele tolle Frauen immer nominiert und ich oder wir als Team sind auch nominiert, und zwar durch meine Freundin und Journalistin Laura Lewandowski, die hatte den auch schon mal gewonnen, und ja, die findet einfach unsere Arbeit mit YLab sehr, sehr cool und unterstützenswert und hat uns da sozusagen nominiert. Genau, und das ist auch so sozusagen inhaltlich Sinn und Zweck des Awards, dass du einfach Spotlight auf spannende Unternehmerinnen, aber auch, also der Award hat eine unglaubliche Bandbreite an Kategorien, also Entrepreneurship ist eine von 12 oder so, ich bin mir gar nicht sicher, wie viele es gibt, aber es ist unglaublich divers, und allein durch diese Nominierung hat man unglaublich tolle Frauen da irgendwie einfach gesehen und sich auch connecten können, also es ist ein total schöner Nebeneffekt, also und auch viel mehr im Fokus, als wer da jetzt letztendlich diesen Award gewinnt. Und das ist so der Hintergrund.
Ja. Ab wann steht das fest, ob ihr gewonnen habt?
Ich glaube, das ist im November oder so. Also ich glaube, da gibt es noch mehrere Runden und Abstimmungszeiträume. Das Publikum durfte jetzt erstmal voten, dann wird es da irgendwie eine Jury. Also das ist ein längerer Prozess. Ich räume uns da jetzt nicht so ganz so hohe Gewinnchancen ein, einfach weil da wahnsinnig hochkalibrige Frauen und Frauen mit tollen Erfahrungen und Beiträgen sind. Und wie gesagt, darum
ich glaube, ihr habt ein ganz tolles Angebot. Ja. Das klingt sehr, sehr spannend, was ihr macht. Also ich drücke die Daumen, das gesamte Facebook-Team. Ja, und dann werden wir ja sehen, wie es ausgeht. Aber ich glaube, es ist schon eine ziemlich hohe Anerkennung, für so einen wertvollen Award nominiert zu sein.
Ja, es ist vor allem schön, dass es einem eine Stimme gibt, um eben das, was einem wichtig ist, da auch entsprechend platzieren zu können. Und darum geht es genau. Und dafür ist es cool. Und wie gesagt, ich finde die Mission von dem Award sehr, sehr spannend. Ja.
Cool. Ich glaube, wir könnten locker vor uns hin plaudern, wahrscheinlich stundenlang.
Wir haben deinen Purpose gar nicht definiert. Wir haben ihn gar nicht definiert.
Wir haben aber die Struktur besprochen, ja, wie okay. man den definieren würde.
Nein, ich glaube, du musst einfach nochmal bei uns mitmachen.
Ich glaube, ich habe so vielleicht noch keine persönlich formulierte Vision, die jetzt so knackig auf dem Punkt ist, wie du die hast. Was ich aber tatsächlich mache, ist zu Beginn des Jahres, und das ist auch etwas, was bei Facebook sehr beliebt ist, meine eigene Vision aufzuschreiben. Und die schreibt man in der Vergangenheitsform. Also das bedeutet, die Vision wird aufgeschrieben, es ist Dezember 2021. Und in diesem Jahr habe ich privat und beruflich folgende Dinge bewegt. Ne? Mhm. So, das ist also retrospektiv geschrieben.
Ja.
Und man soll diese Vision so dinglich aufschreiben, in eine Richtung, dass man halt auch genau beschreibt, wie man es geschafft hat.
Ja, das ist super wichtig, damit das nicht so...
Das ist super wichtig, eine Visualisierung herstellt, dass es einen Weg herstellt, ne? Dass man sich auch damit auseinandersetzt, wie man dorthin kommen könnte. Das heißt ja nicht, dass es dann nachher so eintrifft und vielleicht ist man ja auch ganz anders hingekommen. Aber ich glaube, dieses Vision Writing, was bei uns wirklich einen hohen Wert hat, zwingt einen halt, sich wirklich sowohl auf der privaten Ebene als auch auf der beruflichen Ebene sehr stark mit auseinanderzusetzen. Ja. Und wir machen es bewusst auf privater und beruflicher Ebene gemeinsam, weil wir halt auch glauben, dass das eine nicht ohne das andere geht. Ja?
Absolut. Also,
das heißt, es gibt da das rechte und das linke Standbein, wenn man so will. Ja? Und das hat die gleiche Bedeutung. Ne? Und das ist auch vielleicht so ein
Macht ihr das als ganzes Team oder macht ihr das als Team?
Ja, cool. Wir machen das als Team. Und da stehen auch sehr viele persönliche Dinge drin und die teile ich zum Beispiel auch mit meinem Team.
Sehr cool. Ja, das finde ich ist immer ein Zeichen von, dass man eigentlich am richtigen Arbeitsplatz ist, weil wenn man sozusagen sein privates Leben irgendwie mit der Jacke an der Tür aufhängen muss, dann ist aus meiner Sicht irgendwas falsch gelaufen.
Nein. Das ganze Thema Bring Yourself to Work ist bei Facebook extrem wichtig. Ne? Und dieses Vision Writing ist, sag ich mal, ein Ausdruck dessen. Ne?
Ja.
Cool.
Schön.
Ich habe sogenannte wiederkehrende Must-Ask-Fragen. Ja, die möchte ich natürlich auch dir als Gästen stellen. Und fangen wir mit der ersten Frage an. Was war dein größter Manager- oder Kommunikations-Fail und was hast du daraus gelernt?
Puh, dafür hätte ich jetzt mal ein Warm-up gebraucht. Manager-Fail. Also so als Managerin sehe ich mich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so sehr oder noch gar nicht so lang. Genau, Kommunikations ist, glaube ich, einfacher. Und zwar habe ich in meinem vorherigen Job ein Projekt mitgeleitet, es war eine Studie und da ging es um sehr, sehr seniore und erfolgreiche Frauen tatsächlich. Und ich hatte unter anderem die Aufgabe, die zu einem bestimmten Event einzuladen und Interviews zu terminieren etc. Und ich habe im Eifer des Gefechts eine Person leider mit dem falschen Namen angeschrieben. Und das ist mir noch sehr schmerzhaft in Erinnerung, weil diese E-Mails so wichtig waren und wirklich da jedes Detail sitzen musste. Und das habe ich leider, da war ich leider nicht detailorientiert genug und habe da mir ein kleines Fauxpas erlaubt. Ja.
Sarah, that happens to the best.
ja, das stimmt. Aber ich hatte schlaflose Nächte. Ich dachte, dass die Person jetzt deswegen nicht kommt. Aber sie ist erschienen und es war alles gut. Es war nicht so wichtig.
Du, solche Fauxpas hatte ich mehrfach auch gehabt. Ja.
Gut.
Welche drei Erfolge? Nee, das ist ja der Moment, wo du Send-Button drückst. That just didn't happen, it happened.
Ja, tatsächlich ist es mir selbst gar nicht aufgefallen, sondern ich wurde dann von einem Partner aus meiner Unternehmensberatung darauf hingewiesen und das wiederum war sehr unangenehm. Ja, aber ich habe es überwunden und auch deshalb meinen Job nicht verloren. Von daher alles gut. Ja.
Sehr gut. Welche drei Erfolgsfaktoren haben dich zu der Expertin gemacht, die du heute bist?
Wow, die Fragen unterstellen schon so hohen Erfolg. Ich würde sagen, bei mir ist definitiv eine meiner stärksten Eigenschaften ist Empathie. Ich glaube, ich kann mich gut in Leute reinversetzen und Ich glaube, das ist in jeder Lebenslage wichtig. Ich glaube, ich bin sehr neugierig. Das ist auch mal ganz gut, wenn man den Dingen auf den Grund gehen möchte. Und ich glaube, das ist auch eine Eigenschaft, mit der ich lange ein bisschen auf Kriegsfuß stand, weil ich das gar nicht so sympathisch fand. Aber ich glaube, ich bin auch sehr ehrgeizig. Und auch das sehe ich mittlerweile als Stärke. Ja.
Absolut, vielen Dank. Dann haben wir eine Frage. Kannst du gerne darauf antworten, musst du nicht. Facebook-Hack, welche Lösungen auf unserer Plattform oder welche Solutions von uns haben dein Business am meisten beeinflusst? Ich glaube, ihr nutzt sehr viel Instagram, aber hast du da bestimmte konkrete...
Konkretes Feature sogar?
Mhm. Oder eine Solution?
Ja, also ich glaube, genau, wir nutzen viel Instagram. Also Instagram hat ja wahnsinnig viele Funktionen mittlerweile. Ich muss zugeben, der Facebook Ads Manager, ja, das ist eine Hassliebe. Ich meine, der ist sehr wichtig für uns, aber der ist auch, das ist nicht immer, ist immer ganz einfach, unsere Beziehung. Also da lerne ich sehr viel und ich glaube, mit dem werde ich meine Beziehung in Zukunft noch deutlich vertiefen müssen. Aber es ist, genau, definitiv ein wichtiges Feature, ja.
Sehr, sehr gut. Okay, jetzt als Abschlussfrage, du hast eine Stunde mit Mark Zuckerberg. Was würdest du tun oder besprechen?
Wow, okay. Ich finde ihn sehr faszinierend, das muss ich tatsächlich zugeben. Ich glaube, was mich sehr, sehr interessieren würde, ist, ob er, wenn er zurückreisen könnte, in sozusagen die Gründungszeit, und die ist ja so, gibt es ja Filme drüber und so weiter von Facebook und wie seine Idee entstanden ist, ob er das heute nochmal so machen würde. Weil manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob sozusagen alles so sich entwickelt hat, wie er sich das gewünscht oder erhofft hat, oder ob er vielleicht anders, Dinge anders steuern würde. Das würde mich total interessieren, ob er Facebook auch anders nutzen würde oder genauso nochmal den Weg gehen würde, wie es sich entwickelt hat. Das finde ich super spannend, das Gedankenexperiment, ja.
Das finde ich auch spannend. Da gibt es sicherlich auch ein paar Überraschungen.
Ich glaube auch.
Naja, ja. Wir waren ja offen. Also auch ja. Mark war ja immer sehr vulnerable, ja, mit seinen Fehlern. Und also sei es zum Thema Cambridge Analytica oder auch zu
anderen Community-Themen. Ja, und es ist ja auch eine wahnsinnige Verantwortung. Ich meine, also wahrscheinlich hätte er sich nicht erträumt, wie groß und relevant Facebook geworden ist. Und deshalb ist es auf so einer individuellen menschlichen Ebene natürlich spannend zu verstehen, ob er das nochmal so machen würde, auch mit dem Preis, den er da sicher auch für zahlt, ne?
Super, ja. Liebe Sarah, vielen Dank für das sehr offene und sehr spannende Gespräch zu einem Thema, was bei uns nicht alltäglich ist, ja, aber das hat sehr viel Spaß gemacht und ich danke dir dafür.
Danke dir, Tim. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, das Angebot steht, wenn du nochmal an deinem Purpose Statement feilen möchtest, dann kommst du einfach zu uns.
Das kann ich ja zum Abschluss nochmal sagen. Ich habe es jetzt, glaube ich, doch noch nicht erwähnt. Es würde anfangen mit irgendwas mit I love to help.
Ja.
Und dann müsste ich mal weiterfeilen, meine gedanklichen Puzzle da zusammenbringen. Ne? Ja.
Sehr, sehr spannend. Danke dir, dass du dich drauf eingelassen hast.
Ja? Okay, cool.
Dankeschön.
Das Facebook Update, deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.